freut mich, dass du es heute Morgen gewagt hast, hier zu kommen und hier bist, um Gottes Wort zu hören. Hast du dich schon mal gefragt, wie weiß ich, dass dieser Glaube wirklich echt ist und dass ich mir das nicht einfach nur einbilde? Das ist eine berechtigte Frage, und wenn man bei Medikamenten das ausprobieren will, sagen, wirkt das wirklich so, wie es das soll, dann machen sie Experimente damit und andere Medikamente mit so einem Placebo-Effekt, wo dann quasi nur Zucker drin ist, um zu sehen, wirkt das wirklich? Nun, über die Jahrhunderte hinweg hat der Glaube an Christus Menschen Hoffnung und innere Veränderung bewirkt. Und sie konnten bezeugen, zu sagen, ja, ich habe vorher dieses versucht, ich habe jenes versucht und irgendwie hat das nicht viel verändert. Aber dann habe ich mein Vertrauen in Christus gesetzt und ich habe eine andere Perspektive, ich habe eine neue Hoffnung und Gott hat mich verändert. Kannst du das bezeugen? Was hat der Glaube bei dir bewirkt? Die Botschaft ist lebendig und kraftvoll, aber natürlich erst dann, wenn man sie auch tatsächlich aufnimmt. Ich meine, heute sind ja mit den Viren in aller Munde und sagen wir, jemand hätte ein Präparat zu sagen, das heilt dich und ist präventiv und du kannst nicht angesteckt werden. Man sagt, ich verteile das an alle Menschen weltweit, hier ist das. Und du sagst, oh, das ist wunderbar. Ich halte diese Pille in Ehren. Und du stellst sie in die Küche und in eine Vitrine und hast dort diese Pille. Bringt sie dir was? Sieht schön aus vielleicht. Vermutlich eher normal, eher einfach. Ja, aber es muss aufgenommen werden. Und genauso die Botschaft von Gottes Wort. Es ist kraftvoll, es ist verändernd. Aber wir dürfen sie nicht nur hochhalten, in eine Vitrine stellen, nicht nur anschauen, sondern auch einnehmen. Wir haben letztes Mal in 1. Johannes 3 gesehen, dass wir als Kinder Gottes erkennbar sein sollen, indem wir nicht weiter sündigen. Und das war ein Merkmal für die Erlösten. Und wir kommen heute zu einem zweiten Merkmal, wenn wir den Text fortsetzen. Und ich gehe noch einmal auf Vers 10 zurück, weil da ist dieses zweite Merkmal, um das es dieses Mal geht, schon angedeutet. 1. Johannes 3, Vers 10. Hierin sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott. Das hatten wir letztes Mal gehört. Und wer nicht seinen Bruder liebt. Ja, also diese Bruderliebe soll ein Kennzeichen sein. Lasst uns einander lieben. Warum ist das wichtig? Und wir wollen drei Gründe sehen und lesen dann weiter jetzt die Verse 11 und 12. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain sollen wir sein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Zuerst sehen wir, Geschwisterliebe ist Gottes Erwartung. Dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Das klingt für uns erstmal selbstverständlich und sollte es eigentlich auch sein. Natürlich möchte Gott, dass wir einander lieben. Problem ist nur, dass wir es nicht immer tun. Und Johannes führte als Beleg die ersten Menschenkinder an. Adam und Eva waren schon da, aber die ersten Kinder, Kain und Abel. Und schon dort kam es zum ersten Mord. Und wir haben die Geschichte heute Morgen in der Bibellesung schon gehört, in 1. Mose 4. Aber hier im Text gibt er auch eine Begründung in Vers 12. Nicht wie Kain sollen wir sein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Kain war aus dem Bösen. Schon bei den ersten Kindern, der ersten Menschen, hatte sich die Sünde durchgesetzt. Er war so von Sünde durchdrungen, dass er nicht damit leben konnte, dass Gott das Opfer seines Bruders angenommen hat und seines nicht. Nun, es steht nicht explizit drin, was jetzt der Unterschied war. Es war einmal die Art des Opfers. Es kann auch sein, dass es dazu noch kam mit der Einstellung. Es wird nicht explizit gesagt, aber Gott muss es eindeutig dargelegt haben, was er in einem Opfer erwartet. Ist nicht für uns in der Schrift beschrieben, aber Kain wollte seine eigene Art und Weise bringen. Er wollte das tun, was er denkt, ja, das finde ich in Ordnung. Aber hat sich nicht nach dem gerichtet, was Gott gesagt hatte. Und als er dieses tut und man schon merkt, dass es ihn ärgerte, hat Gott ihn auch noch extra angesprochen. Ich möchte, dass wir diesen Text, den wir vorhin gelesen haben, noch einmal anschauen. 1. Mose 4. Komm gleich zurück zu 1. Johannes. Also jetzt dort gerne etwas reinlegen, dass du da gleich schnell wieder zurückkommen kannst. Aber in 1. Mose 4, ich lese jetzt nur noch mal die Verse 6 und 7. Also nachdem, vielleicht Mitte 5 mit. Kain wurde sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und man konnte am Gesicht sehen, dass er zornig war. Kann man ja manchmal, ne? Wenn jemand richtig zornig ist, du kannst das an den Gesichtszügen erkennen. Vers 6. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so? Wenn du recht tust, erhebt es sich. Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Und das Bild, das hier gebraucht wird, die Sünde lagert vor der Tür oder duckt sich vor der Tür. Was beschrieben ist, ist die Haltung eines Löwen, bevor er auf sein Opfer draufspringt. Ja, also es ist schon sprungbereit. Und er sagte, die Sünde ist so, die ist immer sprungbereit. Aber du sollst über sie herrschen. Du sollst es nicht zulassen, dass es dich anspringt, dass es dich überwältigt. Also Gott wusste, dass er hier dieses Problem damit hat und er warnt ihn noch, bevor er dann seinen Bruder umbringt. Er sagte, schau mal, die Sünde, die versucht dich gerade, aber du sollst diesem nicht nachgeben. Die Sünde in uns regt sich auf, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen. Aber wir können ihr widerstehen. Viele sagen, ja, aber ich würde nie jemanden umbringen. Gut, Jesus lehrte in Matthäus 5, Vers 22, ich sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Ja, vorher hat er gesagt, ihr habt gehört, dass es euch gesagt wird, ihr sollt nicht töten und ihr sollt nicht morden. Er sagte, das Problem fängt nicht erst dann an, wenn jemand zu einer Tatwaffe greift. Das Problem fängt im Herzen an. Und wenn jemand schon Zorn im Herzen hat, das ist schon würdig von Gottes Gericht. Er sagte, macht es nicht wie Kain. Lasst euch nicht von der Sünde verführen, die anderen zu hassen, weil irgendetwas nicht so gelaufen ist, wie du es dir vorgestellt hast. Vielleicht kannst du es dir erklären. Vielleicht kannst du sagen, ja, aber ich bin ja nur so, weil dies oder jenes geschehen ist. Behalte dieses Bild vor Augen zu sagen, genau das ist wie ein Löwe, der mich gerade angreifen will. Aber ich kann widerstehen. Und es stand ja in unserem Text, dass er sagt, aber die Werke seines Bruders Abels waren gerecht. Nun, es waren doch alle Sünder. Wie war dann Abel jetzt gerecht? Und wir lesen das in Hebräer Kapitel 11, Vers 4, wird Abel als die erste Person in dieser ganzen Reihenfolge von Glaubensvätern erwähnt. Und dort steht in Vers 4, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben und durch diesen Glauben redet er noch, obgleich er gestorben ist. Wie war er gerecht? Durch Glauben. Weil er vertraute auf das, was Gott ihm offenbart hatte. Er zeigte dieses eben auch in seinem Opfer. Gott, du wolltest dieses von mir und ich vertraue dir. Du hast für uns gesorgt, deswegen haben wir jetzt zu essen. Deswegen haben wir jetzt Kleidung. Und ich tue das, was du von uns möchtest. Und Gott beschreibt es, dass er durch Glauben gerecht war. Es war aus Glauben. Kein Mensch war je aus Werken vor Gott gerecht. Und kein Mensch hat je Gott und seinen Nächsten so geliebt, wie er es sollte. Aber Gott gibt uns als seine Kinder diesen neuen Antrieb, dass wir anders sein können. Dass wir im Glauben eben auch nicht nur die Gerechtigkeit Gottes haben können, sondern auch so leben können. Und habe versucht, das einmal darzustellen. Gott gibt nicht nur die Erwartung, er gibt auch die Befähigung. Ja? Gott gibt nicht nur die Erwartung zu sagen, ihr habt von Anfang an gehört, du sollst deinen Nächsten lieben. Ja, prima, aber wie machen wir das? Und für mich war es einfach so, wenn du da siehst, den Bauern hier auf der linken Seite mit der Sichel, ja, und der steht vor dem großen Feld und sagt, ja, du sollst dieses abernten. Und fängt an, also, nach einer Reihe ist er kaputt und da ist noch so viel zu tun. Und manchmal kommen vielleicht uns die Erwartungen Gottes so vor. Wir sollen Gott von ganzem Herzen lieben. Wir sollen den Nächsten lieben. Wir sollen nicht das tun. Wir sollen jenes tun. Und hier ist diese ganze Liste. Und wenn wir es in der eigenen Anstrengung versuchen, sind wir so wie der Bauer mit der Sichel. Und Gott sagt, warte mal. Mittlerweile gibt es ja Maschinen dafür. Und du kannst das locker an einem Vormittag fertig kriegen. Diese Anweisungen sind nicht, du musst dich zusammenreißen, du musst dich mehr anstrengen, du musst es schaffen. Das wäre diese Variante, die Sichel-Variante. Und Gott sagt, du wirst es nie schaffen. Aber vertraue mir und ich mache dich neu. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz, sagt es in Römerbrief. Okay? So, er gibt die Befähigung. Er gibt sozusagen, wenn du es in diesem Bild machen willst, er gibt die Maschine dazu, dass du in der Lage bist, dann auch die Erwartung Gottes, unseren Nächsten zu lieben, zu erfüllen. Was früher uns unmöglich schien, macht Gott möglich. Das war jetzt die Verse 11 und 12 und wir lesen dann weiter in 1. Johannes 3, die Verse 13 bis 15 und kommen zu einem zweiten Grund. Nicht nur, dass die Geschwisterliebe Gottes Erwartung ist, sondern Geschwisterliebe deutet neues Leben an. Verse 13 bis 15. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Geschwisterliebe deutet neues Leben an. Das Problem ist das Herz. Das Problem ist, dass die Liebe nicht in uns da ist und dass aus diesem Herzen, dass durch den Sündenfall, und wir sehen es dann schon an Kain und Abel, dass diese Sünde im Herzen ist. Und Jesus beschreibt es so in Markus 7, 21 bis 23, sagt, von innen, aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht, Dieberei, Mord, das hatten wir ja gerade schon, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, was Kain auch hatte, Lästerung, Hochmut, Torheit. All diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Und er sagte, so ist das menschliche Herz, das ist in uns drinnen. Und von daher soll es uns nicht überraschen, wenn Sünder sündigen und die Welt weltlich handelt. Deswegen sagt er hier, wundert euch nicht, wenn die Welt euch hasst. Wenn sie dieses ablehnen, dass jemand nicht mehr mitmacht mit all ihren Sachen, nicht mehr so von Hass getrieben ist, nicht mehr neidisch und eifersüchtig ist. Wenn wir nun die Geschwister lieben, ist das eben ein Zeichen, dass eine Veränderung stattgefunden hat, die nicht aus diesem Herzen herauskommen kann. Wichtig dabei ist, wir werden nicht durch die Liebe zu neuen Menschen, aber weil wir neue Menschen sind, lieben wir. Okay? Es ist also nicht, ich bemühe mich jetzt, die anderen da neben mir zu lieben, auch wenn sie mich gerade anhusten. Ja? Ich versuche trotzdem lieb zu ihnen zu sein und das macht mich dann zu einem Christen oder das macht mich zu einem besseren Menschen. Das ist nicht die biblische Aussage. Sondern es ist zu sagen, Gott, ich habe das nicht in mir. Manchmal ärgert es mich richtig, wie andere sich verhalten. Manchmal bin ich richtig gereizt und ich brauche deine Hilfe, um nicht nur nett und höflich zu sein, sondern um die anderen zu lieben, wie Christus uns geliebt hat und sein Leben für uns gegeben hat. Und er sagte, der Herr gibt dafür die Befähigung und er verändert uns. Auf der anderen Seite, wenn sich keine Veränderung zeigt, dann kannst du noch so viel vom neuen Leben reden und sagen, hey, ich habe zum Glauben gefunden und Christus hat mir vergeben und ich bin neu. Aber wenn man das nicht sieht, dann meine Leute, ja, was ist denn dieses Neue? Stell dir vor, jemand sagt, ich war süchtig gewesen. Ich war richtig abhängig gewesen, aber jetzt bin ich frei. Ich bin befreit davon. Beispiel Alkohol, aber könnte auch alles andere sein. Ich bin frei. Aber das, wovon ich früher abhängig war, das mache ich jetzt freiwillig weiter. Was würdest du sagen? Bist du frei? Wenn du das weitermachst, wo ist denn dann deine Freiheit? Wenn du sagst, ich habe neues Leben, aber das neue Leben sieht genauso aus wie das alte. Was ist dann neu? Johannes sagt hier, wir wissen, dass wir schon aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind durch die neue Liebe. Daran wissen wir, dass wir ein neues Leben haben, weil wir jetzt die Geschwister lieben. Leute, die uns früher fremd und egal waren, sind plötzlich unsere Geschwister, um die wir uns kümmern. Ich meine, schau dich um. Wen von denen, die hier mit uns im Saal sitzen, hättest du gesagt, ja, die hätte ich mir sowieso als Freund ausgesucht? Vielleicht ein paar. Nicht mit dem Fingern zeigen auf die du nicht ausgesucht hättest. Ja? Aber Gott hat uns als Geschwister zusammengestellt. Familie gehört einfach zusammen. Und deswegen ist Gemeinde auch so wichtig, weil er sagt hier, die Bruderliebe, die zeigt das neue Leben. Aber du kannst sie nicht ausleben, sie ist nicht sichtbar, wenn du sagst, Gemeinde brauche ich nicht. Ja, wo zeigt sich dann diese Veränderung? Wo zeigt sich dann das neue Leben? Wo zeigt sich dann diese Bruderliebe, die Gott sagt, ein Zeichen des neuen Lebens ist? Aber wer diese Zuneigung nicht hat, und die Geschwister nicht ausstehen kann, muss ich fragen, habe ich dieses neue Leben? Und wenn er dann hier in dem, was wir eben vorgelesen haben, sagt, jeder, der seinen Bruder hasst, das ist nochmal Vers 15, ist ein Menschenmörder und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Dann sagt er hier nicht, wenn jemand einen anderen hasst oder wenn jemand Mord begeht, dann ist das nicht vergebbar. Aber sagt einfach, Hass und Liebe passen nicht zusammen. Ja, wenn du sagst, Christus hat mir neues Leben gegeben, seine Liebe ist in mein Herz ausgegossen, aber ich kann die Leute da neben mir nicht ausstehen. Ja, dann sagt er, das passt einfach nicht zusammen. Drück's mal so aus. Wer von Hass geprägt ist, der hat Christi Liebe und Vergebung noch nicht in sich wirken lassen. Okay? Wo dieses drin ist, er sagte, das passt dann nicht mit der Liebe zusammen. Ich habe nicht gesagt, das steht da explizit nicht, diese Person kann nicht errettet sein. Aber wir haben es nicht zu dem Ausmaß in uns wirken lassen, wie es sein sollte. Wir erinnern uns an das Beispiel vom Medikament vorher. Ja? Wir müssen dieses Medikament einnehmen. Wir müssen wieder unter Gottes Wort kommen. Und wenn ich verstehe, dass was Christus für mich getan hat, und wir werden nachher noch das Abendmahl einnehmen, als Erinnerung dessen, was Christus für uns getan hat, wenn ich mir dessen bewusst bin, dass er uns geliebt hat, mich geliebt hat, als ich noch gar nichts von Gott wissen wollte, als ich einfach gedacht habe, ich will einfach nur Spaß haben, ich will für mich leben, ich will vielleicht Karriere machen, ich will dieses oder jenes, ist mir doch egal, was die anderen sagen, ist mir egal, was Gott darüber denkt, da hat er uns schon so sehr geliebt, dass er am Kreuz für uns gestorben ist. Wenn mir das wirklich bewusst ist, wie kann ich mich dann zu diesem anderen Geschöpf, das auch Gottes Geschöpf ist, hinwenden und sagen, aber die Person nicht. Ich meine, stell dir das mal vor, okay? Sagen wir, du kommst zu mir und sagst, Volker, ich möchte gern dein Freund sein. Du gefällst mir und deine Art, das ist einfach super, aber deine Frau da, die kann ich nicht ausstehen. Ich sage dir jetzt, wir werden nie enge Freunde sein. Weil das funktioniert nicht, dass du sagst, hey, ich möchte gern Zeit mit dir verbringen, du bist super, aber deine Frau kann ich nicht ausstehen. Aber so ist auch in der Gemeinde, weil die Gemeinde ist die Braut Christi. Du kannst nicht sagen, ich liebe Christus und hasse seine Braut. Du kannst nicht sagen, ich liebe meinen Herrn, aber die Leute in der Gemeinde, sie sind alle irgendwie bescheuert. Es geht nicht. Heißt nicht, dass es dort nicht manchmal Probleme gibt. Aber wenn ich verstehe, ich bin, was ich bin, aus seiner Vergebung, aus seiner Gnade, dann gebe ich doch diese Gnade weiter, weil der andere braucht es doch genauso wie ich. Und manchmal sind die, wo ich mit Problemen habe, sind mehr ein Spiegel von mir als deren Probleme. Sünde ist wie ein Virus, das sich an Egoismus, Lieblosigkeit und Gottlosigkeit zeigt. Aber es gibt ein Heilmittel. Vergebung durch Jesus Christus. Und ich denke gerade in unserer Zeit, ne, wir alle hören immer von Virus und sagen, ja, tun alles Mögliche, damit wir uns nicht anstecken, ist auch gut so. Das Problem ist, das Virus der Sünde ist schon in allen uns drin. Und es äußert sich an Egoismus, an Lieblosigkeit. Das haben wir gerade gesehen. Das Problem ist, dass wir eben nicht diese Liebe von Natur aus in uns haben und die Gottlosigkeit, dass man gar nicht nach Gott fragt. Aber Christus möchte uns vergeben und er möchte uns davon reinigen und er stellt quasi sein Heilmittel zur Verfügung. Und du sagst, ja, aber ich bin doch schon ein Kind Gottes. Ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin. Ich habe ihn um Vergebung gebeten. Er hat mir ein neues Leben geschenkt. Aber ich spüre das manchmal trotzdem wieder, oder? Diese Sachen kommen doch wieder hoch. Komm zurück. Komm zurück zu ihm. Sag dem Herrn, sag, hey, ich habe da wieder gesündigt. Ich war dort wieder bitter. Ich habe Worte gesagt, die ich nicht hätte sagen sollen. Ich habe Gedanken gehabt, die nicht von Liebe geprägt waren. Und er reinigt uns. Ja? Deswegen das Heilmittel, die Vergebung in Christus. Und nochmal das Beispiel, zur völligen Heilung muss das Medikament immer wieder eingenommen werden. Dann lesen wir noch zum dritten Grund auch die Verse 16 bis 18. 1. Johannes 3, 16 bis 18. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Ich habe das drittens genannt, Geschwisterliebe deutet eine Liebe für Gott an. Ja, hierin haben wir die Liebe erkannt, einmal, dass er sein Leben für uns gegeben hat, aber auch wir lieben dann zurück. Was macht diesen Glauben so wirkungsvoll? Warum ist das so ein Zeichen für die Veränderung? Es ist, an wen wir glauben. Die Kraft liegt nicht am Glauben an sich, es ist der Inhalt, der zählt. Okay? Es ist nicht, ich muss mehr glauben, weil dann wäre es, ja egal was du glaubst, wunderbar, du kannst an Allah glauben, du kannst an Buddha glauben, du kannst an dich selber glauben, du kannst ein positives Denken machen und alles Mögliche, dann wäre das alleine ja die Lösung. Aber der Glaube ist wie die Kapsel, deswegen habe ich das nochmal ein Bild dort gemacht, von dem Medikament. Okay? Die Kapsel hat nicht die Wirkung, aber die Kapsel überträgt die Wirkung, wenn es mit dem Richtigen gefüllt ist. Okay? So, ja, wir sind durch Glauben errettet, aber nicht durch irgendeinen Glauben. Ja, sondern in dieser Kapsel Glauben muss der richtige Inhalt drin sein. Und der ist eine Person und das ist Jesus Christus. Wir glauben an den, was wir gelesen haben, der sein Leben für uns hingegeben hat. Die Liebe ist nirgendwo deutlicher zu erkennen als am Kreuz. Jesus hat sein Leben. Im vollen Bewusstsein dessen, was auf ihn zukommt, hat er für uns gegeben. Und das war kein Versehen. Das war nicht, oh, hätte ich das geahnt, dann hätte ich das anders ausgedrückt. Kurz vor seinem Tod, als er das schon mehrfach angekündigt hatte, sagte Jesus zu Petrus, Petrus, als er bei der Verhaftung von Jesus versucht hat, ihn mit dem Schwert zu verteidigen, sagt er, steck dein Schwert wieder an seinen Ort. Denn alle, die das Schwert nehmen, werden durch Schwert umkommen. Oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könne und er mir jetzt mehr als 12 Legionen Engel stellen werde? Für uns ist es so ein bisschen, vielleicht ein bisschen distanziert, weil uns das nicht so bewusst ist. Okay? Legionen waren Einheiten im römischen Heer von 4.000 bis 6.000 Soldaten. Okay? Und in und um Israel waren zu der Zeit 3 bis 4 im ersten Jahrhundert stationiert. Okay. Er sagte, naja, ich kann mal kurz 12, das mindestens das Dreifache, wenn nicht das Vierfache, von dem, was das römische Heer an seiner Ostgrenze hat, davon kann ich mal das Dreifache und Vierfache vom himmlischen Heer mal eben Gott bitten und er würde es mir jetzt zur Verfügung stellen. Da können die paar, die uns hier festnehmen wollen, die können gar nichts ausrichten. Er sagte, ich könnte dieses. Ich weiß, ich muss nicht ans Kreuz gehen, weil ich keine Kraft hätte. Aber ich verzichte darauf. Ich nehme dieses bewusst nicht in Anspruch, weil ich nur so, indem ich stellvertretend für euch sterbe, euch Vergebung und ewiges Leben mit Gott geben kann. Okay. Und das ist ein wirklicher Beweis von Kraft und Liebe. Okay. Weil was fordert mehr? Fordert es mehr, wenn hier irgend so ein Typ ist, der sich irgendwie beleidigt fühlt und sagt, hey, wenn du noch ein Wort sagst, dann hau ich dir in die Fresse? Ja, sagt, naja, großes Maul und vielleicht auch die Arme dazu, vielleicht führt er das auch aus. Oder jemand, der genauso groß und kräftig ist und sagt, ich weiß, du hast gerade mich beleidigt und ich weiß, du wolltest mir wehtun, aber ich werde nicht darauf eingehen. Sondern ich werde dir Gutes tun. Wenn Gott uns bestrafen wollte, dann wäre das nichts für ihn. Ich meine, er sagt ein Wort und wir existieren nicht mehr. Der braucht ja nur sagen, Luft weg und wir alle fallen tot um. Er hat ein Wort gesagt und die Welt war da, kann ein Wort sagen, die Welt ist wieder weg. Wäre für ihn kein Problem. Aber schau mal, wie geduldig er mit mir, wie geduldig er mit dir ist. Und dann von diesen Menschen, die er selber gemacht hat, lässt er sich kreuzigen, um uns mit sich zu versöhnen. Und er sagt hier, hieran haben wir die Liebe erkannt. Er hat sein Leben für uns gegeben. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Also aus seiner Liebe wächst eine Verantwortung für uns, unser Leben für die Geschwister einzusetzen, wenn nötig, bis zum Tod. Aber es geht weniger hier um die theoretische Frage, was wäre ich bereit, im Notfall zu tun? Es geht vielmehr um die ganz praktische Frage, wie äußert sich die Liebe Gottes in meinem, in deinem Leben? Habt ihr es mal so formuliert? Der christliche Glaube besteht nicht aus dem richtigen Glaubensbekenntnis, sondern aus dem Christusglauben, der uns verändert. Natürlich muss er auf einem richtigen Glauben basieren, das haben wir schon gesagt. Okay? Aber wenn du auch die Schrift liest, es geht ihm nicht zuerst darum zu sagen, okay, du musst exakt diese Formulierung glauben. Natürlich müssen wir glauben, dass Christus der Gottmensch ist, der einzige Retter und so weiter. Okay? Aber er sagte hier, es ist ein Glaube an eine Person, nicht nur an irgendwelche Worte. Es ist ein Glaube an den Christus, der gekommen ist, der für meine Sünde gestorben ist. Und dieser Glaube an diesen Christus verändert uns. Und der zeigt sich eben dann auch darin in unserem Text, zu sagen, dann, wenn ich jemanden Mangel leiden sehe, dann kann ich nicht einfach dran vorbeigehen, mein Herz verschließen. Er sagt, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Heißt nicht, wir müssen jedem geben, was diese Person als Not sieht. Aber wir dürfen auch nicht unsere Herzen verhärten. Du merkst es, wenn es Leuten nur ums Geld geht. Ja, wenn sie kommen und das Erste ist, was kannst du mir geben? Ja, oder ich brauche, versucht auch im Geschäft versucht Geld zu machen. Und solange du Kunde wirst, alles wunderbar, aber darüber hinaus interessierst du mich nicht, will nichts. Genauso merken es Leute, wenn es uns zuerst darum geht, oh, du musst zu meiner Gemeinde kommen, die Gemeinde ist ganz toll. Ja, die sind alle so nett zueinander. Oder geht es uns zuerst, dass diese Person wirklich erfährt, wie Christus Leben verändert, wie er Hoffnung gibt. Jesus hat sich immer aufrichtig um die Menschen gekümmert. Nie nur um das geistliche Wohl. Du liest, wie häufig er geheilt und sich um Menschen gesorgt hat. Und nie um seine Popularität willen. Ja, so, er hat es nicht gemacht, einfach nur um zu sagen, okay, jetzt hast du dieses und ich predige was und dann bin ich wieder weg und gut ist. Er hat sich immer darum gekümmert, wie geht es den Menschen? Ja? Und er hat es nicht gemacht, einfach nur geheilt, weil dann sind die Leute und sagen, ach, du bist ein ganz Lieber. Er wäre nie gekreuzigt worden, hätte er nur geheilt. Warum haben sie ihn gekreuzigt? Weil du gesagt hast, dass du der Sohn Gottes bist. Das war Blasphemie in ihren Augen. Also, lasst uns nicht nur von Liebe reden, sondern sie auch zeigen, indem wir helfen und auf Gott verweisen. Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Lässt dieses als Aufforderung hier zum Schluss und sagte, nicht, dass wir nicht mit Worten lieben. Ich sag's nicht mehr, ich zeige es nur. Nee, es gehört schon zusammen, aber sagte eben nicht nur so. Ich möchte das zum Schluss so formulieren. Wahrheit ohne Liebe ist unglaubwürdig. Liebe ohne Wahrheit ist irreführend. Nur Wahrheit mit Liebe ist befreiend. Wenn wir das sagen, was Gottes Wort sagt, aber keine Liebe haben, 1. Korinther 13 sagt, wir sagen nichts. Ja? Aber wenn ich diese Liebe habe, aber ihnen nicht die Wahrheit des Wortes Gottes sage, dann freuen sich die Leute drüber und nehmen es vielleicht auch gerne an. Aber es führt sie nicht zum Herrn. Und nur diese Verbindung. Er sagte, daran erkennen wir die Kinder Gottes. Dass wir diese Geschwisterliebe haben. Dass wir ihnen auch mal sagen, schau her, das ist, was Gott von uns möchte. Und zeigt sich das in unserem Leben. Hast du dieses neue Leben? Und zeigt sich das in deinem Leben? Dass wenn ich deine Arbeitskollegen, deine Klassenkameraden, deine Eltern, deine Kinder, deine Enkelkinder fragen würde. Sehen sie an dir, was Gott verändert hat. Dass du Liebe für die Geschwister hast, dass du nicht für die Sünde lebst, schon mal sündigst, das passiert, aber dass du nicht dafür lebst und dass du dein Leben gegeben hast für den, der das Leben für dich gegeben hat. Lass uns beten.